ARD Sounds.
Die Bundesregierung sollte eklatante Regelbrüche konsequent benennen. Wenn die Bundesregierung hingegen selektiv Völkerrechtsbrüche toleriert, wie sie es im Fall der US-Intervention in Venezuela und Iran getan hat, verspielt sie ihre Glaubwürdigkeit und fördert den fortschreitenden Verfall der internationalen Ordnung.
Friedensforscher Konrad Schetter war das. Mehrere Friedensforschungsinstitute haben ihr neues Jahresgutachten vorgelegt, mit düsteren Aussichten. Wir befinden uns demnach in der gewalttätigsten Phase seit Ende des Kalten Kriegs.
Und dazu trägt natürlich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bei. Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen gemeinsam mit der Ukraine wieder Bewegung in Friedensgespräche bringen, und zwar mit neuer Wucht, wie es von der Bundesregierung heißt.
Und im Nahen Osten sind die Kämpfe wieder aufgeflammt. Iran und Israel haben sich gegenseitig angegriffen. Wir beleuchten die aktuelle Lage im Gespräch mit unseren Korrespondenten. Hallo, ich bin Pascal Küpper aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 8. Juni um 15.30 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Es soll wieder Bewegung in Friedensgespräche für die Ukraine kommen. Darum bemühen sich Deutschland, Frankreich und Großbritannien gemeinsam mit der Ukraine. Es gab ein Vierertreffen in London. Was wurde da genau besprochen, Pascal?
Ja, vor allem geht es darum, irgendwie den russischen Präsidenten Putin mit an den Tisch zu holen. Getroffen hatten sich ja Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron, der britische Premierminister Starmer und der Präsident der Ukraine Zelensky. Und sie haben alle gemeinsam Putin dazu aufgerufen, sofort einer Waffenruhe zuzustimmen und über ein Kriegsende zu verhandeln. Schon wieder dazu aufgerufen, muss man sagen, denn bisher hat Putin ja kein wirkliches Interesse daran gezeigt oder unerfüllbare Vorbedingungen gestellt. Regierungssprecher Cornelius hat jetzt gesagt, man sei in einer Phase der Neuorientierung mit einer veränderten Situation an der Front. Der Prozess hin zu einem Kriegsende beginne deshalb mit neuer Wucht. Ja, unsere London-Korrespondentin Franziska Hoppen hat bei Expertinnen und Experten nachgefragt, ob die Bemühungen diesmal erfolgreich sein könnten.
Großbritannien, Frankreich und Deutschland zählen zu den engsten Verbündeten Kiews und sie wollen die Ukraine-Diplomatie in Gang bringen. Auch wegen der Dynamik im Krieg, sagt Orissia Lutsevich vom Londoner Politikforschungsinstitut Chatham House im BBC-Fernsehen.
We are in the midst of revolution in military affairs.
Wir befinden uns mitten in einer Revolution im militärischen Bereich, von der Luft über das Land bis hin zum Meer. Die Ukraine hat bisher hervorragende Leistungen gezeigt, Russland holt auf, aber es könnte ein Zeitpunkt kommen, an dem die Ukraine mit westlicher Unterstützung, Kapital und Innovation die Oberhand gewinnen kann. Zum ersten Mal habe Putin seit Kriegsbeginn größere finanzielle Probleme, sagt Politikwissenschaftler Nico Lange im ARD-Interview, Direktor des Instituts für Risikoanalysen und internationale Sicherheit. Und der Krieg werde in Russland hineingetragen. Das alles könne dazu beitragen, Putins Verhandlungsbereitschaft zu erhöhen, aber nur, wenn der Druck weiter konsequent aufgebaut werde.
Wir stehen nicht unmittelbar vor dem Beginn von Verhandlungen oder sogar von Entwicklungen in Richtung Frieden. Wir stehen vor einer Situation, wo Druck auf Russland dazu führen könnte, dass im Jahresverlauf die Gesprächsbereitschaft steigt.
Dazu wollen Starmer, Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz den anstehenden G7-Gipfel in Frankreich nutzen, das Treffen der Ukraine-Unterstützer im Juli und den NATO-Gipfel in Ankara in rund 4 Wochen, um die Unterstützung der europäischen Partner und eben jenen Druck zu koordinieren. In einem schriftlichen Statement nach ihrem Treffen forderten die Staats- und Regierungschefs Putin zu einer sofortigen Waffenruhe auf und zu Verhandlungen über ein Kriegsende. Die derzeitige Frontlinie solle Ausgangspunkt für die Verhandlungen sein. Russische Vermögenswerte würden so lange eingefroren bleiben, bis Russland seinen Angriffskrieg beendet und die Ukraine entschädigt habe. Und Europa wie auch die USA sollten aktiv an den Gesprächen beteiligt werden. Washington hatte sich zuletzt diplomatisch stärker zurückgehalten. Philip Breedlove, ehemaliger alliierter Oberkommandierer der NATO in Europa, sagt, das müsse sich ändern. Putin muss seinen Blick nach Westen richten und erkennen, dass sich nicht nur die NATO, sondern auch die Vereinigten Staaten für den Frieden und Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland einsetzen.
Eine wichtige Rolle spielen die USA ja auch im Nahen Osten mit dem Krieg gegen den Iran. Genau der ist jetzt wieder stärker aufgeflammt. Iran und Israel haben sich nämlich trotz Waffenruhe gegenseitig angegriffen. Was wissen wir genau darüber?
Seit dem 8. April galt ja eigentlich eine Feuerpause zwischen Iran und Israel. Allerdings hat das iranische Militär in der Nacht mehr als ein Dutzend Raketen auf Ziele in Israel abgefeuert. Und Israels Militär hat nach eigenen Angaben mit Gegenangriffen reagiert. Wir haben bei Filiz Kükrekol nachgefragt, Korrespondentin in der Türkei mit guten Kontakten in den Nahen Osten. Ja, wie hat denn der Iran die Raketen auf Israel begründet?
Ja, es ging gestern Nachmittag los mit Drohungen, man werde die Angriffe auf den Libanon, insbesondere den Süden Beiruts, nicht ungesühnt lassen. Das Regime in Teheran besteht ja darauf, dass der Waffenstillstand, der zwischen Iran und Israel seit dem 8. April gilt, auch für den Libanon gelten sollte. Israel hat aber wiederholt den Süden des Libanons angegriffen, wie Ministerpräsident Netanyahu sagte, Terroristenhauptquartiere, weil die Hisbollah eben zuvor Israel angegriffen habe. Die Hisbollah, die aus dem Libanon agiert, gilt als der wichtigste nichtstaatliche Verbündete des Iran. Also es folgten Angriffe, Raketensalven Irans auf Israel, von bis zu 10 solchen Salven ist die Rede. Dann gab es eine Reaktion in den frühen Morgenstunden von Israel aus auf den Iran. Einschläge wurden bei Tebris und Isfahan, aber auch im Großraum Teheran gemeldet. Und auf diese Vergeltungsschläge hat Iran wiederum reagiert und Raketen abgeschossen auf Israel.
Irans Streitkräfte haben im Anschluss zwar gesagt, ihre Angriffe auf Israel seien vorerst beendet, gleichzeitig aber davor gewarnt, dass es noch härtere Angriffe geben könnte, wenn Israel mit seinen Attacken im Libanon weitermacht.
Genau, die Zahl dieser Attacken soll sich auch mittlerweile im vierstelligen Bereich befinden. Fast 3.500 israelische Angriffe meldet der Libanon. Und das nur bezogen auf den Zeitraum von Mitte April bis jetzt. Denn am 17. April, da war ja eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon in Kraft getreten, die allerdings faktisch kaum wirksam ist.
Dann schauen wir nochmal auf mögliche Vermittler in diesem komplizierten Konflikt. Wer könnte denn da vorangehen?
Einerseits gibt es Pakistan. Von pakistanischer Seite wurden die Gespräche ja auch vor den jüngsten Angriffen noch als positiv beschrieben. Und auf der anderen Seite ruhen eigentlich auch Hoffnungen auf den USA, die den Krieg selbst mit ausgelöst haben, aber gleichzeitig auch als Vermittler auftreten wollen. Präsident Trump hatte auch vor den Angriffen noch versucht, auf Iran und Israel einzuwirken. Aber ja, so wie es aussieht, ohne Erfolg. Welche Rolle kann er und welche Rolle können die USA überhaupt spielen? Auch das haben wir Filiz Kükrekol gefragt.
Ja, wie es scheint, eine nicht so große, wie US-Präsident Trump es gerne hätte. Nach den Raketensalven des Iran auf Israel hatte Trump Richtung Iran schon gesagt, jetzt habt ihr eure Raketen abgefeuert, kehrt wieder an den Verhandlungstisch und macht einen Deal. Und gleichzeitig hatte Trump den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu gewarnt, Vergeltungsschläge auszuführen. Der Financial Times hat Trump gesagt, er habe das absolute Sagen, Netanyahu habe nicht das Sagen und habe keine andere Wahl als ein vernünftiges Abkommen zu akzeptieren.
Dann wollen wir noch etwas genauer blicken auf die Allianz USA-Israel. Man hat ja schon den Eindruck, Israels Premier Netanyahu, der prescht da zunehmend vor und lässt sich von Donald Trump nicht reinreden.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben dazu deshalb auf NDR Info mit unserem Tel Aviv-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler gesprochen und ihn gefragt, wie fest oder wie brüchig eben das Verhältnis der beiden eigentlich ist.
Natürlich ist es so, dass offiziell immer wieder gesagt wird, zwischen die USA und Israel passt kein Blatt Papier. Es gibt da auch gegenseitige Abhängigkeiten. Also Israel könnte seine Kriege gar nicht führen ohne die Unterstützung der USA. Auch im letzten Juni, als es den 12-Tage-Krieg mit dem Iran gab, da waren die USA dabei. Auch jetzt Ende Februar haben Israel und die USA gemeinsam den Krieg gegen den Iran, aus dem man jetzt so schwer wieder herauskommt, vom Zaun gebrochen. Also da gibt es auf der einen Seite diese Allianz, auf der anderen Seite gibt es unterschiedliche Interessen und die äußern sich dann natürlich in zum Teil ziemlich krassen Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Es wurde ja kolportiert und von ihm auch bestätigt, dass er in einem Telefonat mit Netanyahu vor wenigen Tagen gesagt habe, er sei fucking crazy, also völlig verrückt. Es gibt dann eben auch gestern die Aussage nach dem Angriff in Beirut, dass er damit nicht glücklich gewesen sei und dann eben die schon fast verzweifelten Aufforderungen, jetzt doch an den Verhandlungstisch zurückzukehren von Seiten des Iran und andererseits eben auch mit dem Beschuss aufzuhören. Donald Trump braucht einen Deal, er will aus diesem Krieg herauskommen, der in den USA extrem unpopulär ist, der tatsächlich auch für eine weltwirtschaftliche Verwerfung gesorgt hat, Stichwort Straße von Hormuz. Und die israelischen Interessen, die sind da ziemlich andere. Die wollen halt vor allem hier Frieden für sich haben und wollen, dass die Bürger in Sicherheit sind. Und das passt dann eben nicht so richtig gut zusammen.
Und Jan-Christoph Kitzler sagt auch, die Gesamtlage ist aktuell eine, aus der der Iran mehr oder weniger gestärkt hervorgeht.
Die haben ja nicht nur entdeckt, dass sie tatsächlich mit der nuklearen Bedrohung, der Bedrohung, dass das Regime in die Hände der Atombombe kommt, das ist ja etwas, was Israel als ultimative Bedrohung empfindet und immer wieder abwenden wollte, dass das eine große Bedrohung ist, sondern dass man auch mit der Straße von Hormuz, die man blockiert hat, ein großes, großes Druckpotenzial in der Hand hat. Da gibt es eine Stärkung des Regimes in Teheran und dazu kommt eben noch, dass der Krieg eigentlich darauf ausgelegt war, der Ende Februar begonnen hatte, auf einen schnellen Sieg, auf einen Regimewechsel möglicherweise, und das alles hat sich nicht eingestellt. Die Lage ist komplizierter geworden. Das Regime in Teheran, die neuen Figuren, die sind eher noch schwerer einzuschätzen, so muss man sagen, als die alten Machthaber dort. Und natürlich gibt es immer noch die Allianzen mit dem Libanon. Und das ist eben ein Problem dann für Israel. Netanyahu, der israelische Premierminister, hat das große Problem auch innenpolitisch. Er steht vor Wahlen, er muss sich jetzt stark zeigen. Er darf sich nicht als jemand darstellen, der nach der Pfeife der USA tanzt. Das ist natürlich auch ein innenpolitisches Motiv hier für diese Eskalation.
Egal ob Ukraine oder Iran-Krieg, Gewalt hat sich als Mittel der internationalen Politik etabliert. Genau das bestätigt jetzt ein Friedensgutachten, das jährlich von 4 deutschen Instituten für Friedens- und Konfliktforschung vorgestellt wird. Was steht da drin?
Also um es kurz anzureißen, Schuld hat vor allem ein neuer Typ des sogenannten Kriegsfürsten. Dazu zählt das Gutachten unter anderem Wladimir Putin, Donald Trump und Benjamin Netanyahu. Die Forschenden bezeichnen sie als Menschen, die das Völkerrecht zersetzen und dafür sorgen, dass die internationale Ordnung verfällt. Details dazu hat Mario Kubina aus Berlin.
Die Fachleute versuchen gar nicht erst, die internationale Lage schönzureden.
Seit Jahren sprechen wir davon. Wir warnen davor, dass es zum Verfall dieser Ordnung und Regelwerke kommen könnte,
sagt die Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff, eine der Autorinnen des aktuellen Friedensgutachtens.
Heute stehen wir hier und es ist soweit. Jetzt sprechen wir nicht mehr davon, dass der Verfall bevorsteht. Wir befinden uns in diesem Verfall.
Die jüngere Vergangenheit wird in dem Gutachten als die gewalttätigste Phase seit dem Ende des Kalten Kriegs beschrieben, mit 61 bewaffneten Konflikten in 36 Ländern. Warlords spielen in dieser Welt eine wichtige Rolle. Kriegsfürsten also, wie man sie früher in Ländern wie Afghanistan oder Somalia gesehen hat. Dazu der Konfliktforscher Konrad Schetter.
Die neuen Warlords höhlen die internationale Ordnung aus. Es sind Präsidenten oder Monarchen von Autokratien oder Staaten im demokratischen Niedergang.
Als Beispiel wird der russische Machthaber Putin genannt. Aber auch US-Präsident Trump fällt den Autoren zufolge in dieses Raster, unter anderem wegen seiner Drohungen in Sachen Grönland. Ebenso der israelische Regierungschef Netanyahu, Stichwort Gaza. Putin, Trump, Netanyahu, kann man die drei wirklich auf eine Stufe stellen?
Wir haben das bewusst zugespitzt formuliert.
So die Antwort der Friedensforscherin Ursula Schröder. Man wolle die drei nicht gleichsetzen, aber bestimmte Ähnlichkeiten sind aus ihrer Sicht erkennbar.
Das, was uns interessiert, ist ein Muster von Politikgestaltung, das Gewalt als normales Mittel von Politik wieder einsetzt und das auch versucht, politische Souveränität anderer Staaten zu beschneiden.
Ein Muster, das sich besonders drastisch im russischen Krieg gegen die Ukraine zeigt. Generell sprechen sich die Forschungsinstitute für mehr Rüstungskontrolle aus. Bei der Auswertung entsprechender Daten könne auch künstliche Intelligenz helfen.
KI ist also hier, wie auch in vielen anderen Bereichen, nicht per se gut oder schlecht,
findet Ursula Schröder. Es komme eben darauf an, wie KI eingesetzt wird.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Pascal Küpper aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.